Inforadio Podcast.
In den Sommerurlaub fliegen? Das geht bald wieder. Allerdings nicht von Tegel. Berlins beliebter Flughafen schließt Mitte Juni, zumindest erst einmal. Das ist eines unserer Themen im landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Ich bin Nina Amin. Wir sprechen auch über die neue Corona-Teststrategie in Berlin und blicken nach Brandenburg, wo die AfD-Fraktion entschieden hat, ihr bisheriger Chef Andreas Kalbitz darf trotz Parteirauswurf in der Fraktion bleiben. Also, ist das das Aus für eine Legende? Tegel darf ab dem 15. Juni vorübergehend geschlossen werden. Darauf haben sich die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund geeinigt. Thomas Rautenberg.
Einstimmig ist der Beschluss gefallen, Tegel ab dem 15. Juni für den zivilen Flugverkehr dicht zu machen. Der Bund, der als Miteigentümer der Flughafengesellschaft lange auf der Bremse gestanden hatte und Tegel beinahe um jeden Preis offen halten wollte, hat eingelenkt, bestätigte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange, selbst Mitglied in der Gesellschafterversammlung.
Die Voraussetzung, dass der Bund dort eben auch seine Zustimmung geben konnte, war, dass sichergestellt wird, sollte die zivile Luftfahrt wieder ansteigen, also haben wir wieder mehr Passagiere, dass dann auch das abgedeckt werden kann, beziehungsweise kurzfristig Tegel wieder öffnet. Und der zweite Punkt, der für den Bund wichtig war, dass der Regierungsflugbetrieb reibungslos laufen kann.
Die Tegel-Schließung erspart der chronisch klammen Flughafengesellschaft nach eigener Rechnung monatlich knapp 7 Millionen Euro an Betriebskosten. Aus wirtschaftlicher Sicht musste der Airport also geschlossen werden, ist auch Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz überzeugt. Die Schließung gelte für zunächst 2 Monate, dann werde man weitersehen, so Kollatz.
Wir müssen mit einer Krise umgehen. Und dazu gehört auch, wenn es ein signifikantes, explosionsartiges Wachstum der Passagierzahlen gibt, dann kann Tegel mit einem Vorlauf von 7 Tagen oder 8 Tagen wieder in Betrieb genommen werden.
Rein rechnerisch könnte für das zu erwartende Passagierwachstum nach der Corona-Krise der Flughafen Schönefeld-Alt ausreichen. Bis zu 13 Millionen Passagiere könnten dort abgefertigt werden. Ein Wert, von dem die Flughafengesellschaft heute nur träumen kann. Aber in Corona-Zeiten gehen mathematische Gleichungen häufig nicht auf, warnt der CDU-Obmann im BER-Untersuchungsausschuss des Berliner Parlaments, Christian Greff.
Flughäfen wie Frankfurt und München beispielsweise können maximal 50-70% der bisherigen Passagiere abfertigen an den Flughäfen unter Corona-Bedingungen. Ob man Tegel schließen kann oder nicht, hängt vor allen Dingen von dieser Frage der Kapazitäten unter Corona-Bedingungen ab.
Für den SPD-Abgeordneten Jörg Ströter dagegen ist die geplante Tegel-Schließung lange überfällig.
Ich finde, der Bund hat keine gute Rolle gespielt. Seit 2018 ist das Regierungsterminal fertig. Also insofern bin ich zufrieden. 15. Juni endlich Schließung von Tegel.
Formell handelt es sich um ein zeitweises Aus für Tegel. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Flughafen noch einmal ans Netz gehen wird, ist wohl ausgesprochen gering. Ende Oktober wird der neue Flughafen BER eröffnet und ein halbes Jahr später wäre für Tegel ohnehin Schluss gewesen. Das, so bestätigte noch einmal Regierungssprecher Steffen Seibert, sei die geltende Rechtslage.
Der Bericht von Thomas Rautenberg über das baldige Aus vom Flughafen Tegel. Nicht nur bei der Flughafengesellschaft hat die Corona-Krise finanziellen Schaden hinterlassen. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz geht davon aus, dass es bis zu 10 Jahre dauern könnte, bis die Wirtschaft wieder auf den alten Wachstumskurs einschwenkt. Allein Berlin müsste in dieser Prognose damit umgehen, dass jedes Jahr 2 Milliarden Euro gegenüber den bisherigen Planungen fehlen. Kollatz schwört Senat und Koalition deshalb darauf ein, dass es kein Weiter-so in der Haushaltspolitik geben könne. Projekte wie die Sanierung des ICC könnten schlicht hinten runterfallen, sagte uns der Finanzsenator im Interview.
Wer jetzt irgendeine blendende Idee hat, um mit dem ICC was anzufangen, was aber 400 oder 500 Millionen kostet, das wird nicht gehen.
Im laufenden Haushalt will der Finanzsenator aber nicht den Rotstift ansetzen. An der mehr als 5 Milliarden Euro teuren Sanierung der Schulen will Kollatz nicht rütteln. Und auch die Berlin-Zulage, der ab 2021 geplante Gehaltsbonus für den öffentlichen Dienst, soll kommen.
Es geht eben nicht darum, in eine Politik zu verfallen, die jetzt sagt, wir machen eine Sparen, bis das es quietscht, sondern es wird auch in den nächsten Jahren so sein, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, in der deutschen Hauptstadt das andere Länder und auch der Bund versucht, uns Mitarbeiter abzuwerben und dass wir uns damit befassen müssen, wie können wir am besten das vermeiden.
Das war Finanzsenator Matthias Kollatz diese Woche im Inforadio-Interview. Damit weitere Kosten und weitere Covid-19-Infektionswellen möglichst verhindert werden können, ändert Berlin seine Teststrategie. Dabei sollen stichprobenartige Testungen stattfinden und auch Menschen ohne diese typischen Corona-Krankheitssymptome sollen getestet werden. Über den neuen Ansatz rede ich jetzt mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Hallo Thorsten.
Hallo.
Wie will der Senat mit seiner neuen Strategie denn versuchen, dem Virus immer einen Schritt voraus zu sein?
Na, vor allen Dingen dadurch, dass eben auch Leute getestet werden, die nicht erst zum Arzt gehen und Symptome zeigen, sondern dass man wirklich so etwas wie eine, wie man das von repräsentativen Umfragen kennt, so eine Stichprobe halt zieht, um daraus lesen zu können, oh, da sind ja vielleicht noch viel mehr Fälle, von denen wir gar nichts wussten, die aber einfach so glimpflich verlaufen, dass sie vielleicht niemals entdeckt worden wären, aber deswegen ja gefährlich sind, weil sie gleichzeitig Überträger des Virus sein können. Und dafür will man eben jetzt bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Orte auch, an denen Menschen eben erhöht Risiken ausgesetzt sind, besonders testen lassen. Also zum Beispiel bei Polizei und Feuerwehr, zum Beispiel auch in den Kitas und Schulen oder in der Gastronomie, überall dort, wo halt viel Publikumsverkehr ist. Da soll das halt auch jetzt ausgeweitet werden und dann erstmal stichprobenartig erfasst werden, wie denn dort die Lage ist.
Das hört sich gut an, aber nach einem erheblichen Mehraufwand, wer soll denn diese ganzen Tests durchführen? Also die Gesundheitsämter haben doch, wie Sie immer sagen, nicht ausreichend Personal dafür.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich etwas, was erneut bei den Gesundheitsämtern abgeladen wird. Auf der anderen Seite sollen dabei aber auch gleichzeitig noch Fachkräfte von Charité und Vivantes mit eingebunden werden. Was die Gesundheitsämter angeht, kann man sehr schön sehen, wie da auch so ein bisschen sich gegenseitig auch nicht Schuld zugeschoben wird, aber zumindest Verantwortung. Da sind es dann eben die Gesundheitssenatorin, die sagt, die Gesundheitsämter erhalten die Chance, 200 Stellen neu zu besetzen. Das sollen sie dann auch mal tun. Fragt man dann auf Bezirksebene nach, hört man, ja, würden wir ja, aber das sind eben auch hochwertige Stellen für beispielsweise Amtsärzte und die sind gar nicht so leicht zu bekommen am Markt. Da müssen wir noch nicht mal über, Pflegekräfte reden, wo es nur noch dramatischer ist, die Lage. Also ja, man bekommt auch sicherlich beispielsweise Studenten, die aushelfen können, wenn es um so Hygienebereich geht. Aber das sind halt Sachen, die auch nicht von jetzt auf gleich funktionieren und da weisen dann eben die Gesundheitsämter und auch die Gesundheitsstadträte darauf hin, dass in Zeiten vor Corona die Gesundheitsämter oftmals auch kaputt gespart wurden und das wieder reinzuholen ist eben für sich genommen schon mal gar nicht so einfach.
Testen, 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 das hat die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleci in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Diese Teststrategie hat dann so ein bisschen auf sich warten lassen. Letztendlich soll sich dann aber Michael Müller auch als Wissenschaftssenator noch viel mehr mit engagiert haben. Gab es da irgendwelche Unstimmigkeiten innerhalb des Senats?
Also zumindest soll Michael Müller im Senat deutlich geworden sein und auch was gefordert haben von seiner Gesundheitssenatorin. Wir wissen, du hast das gesagt, das Teststrategiekonzept hat nun schon länger auf sich warten lassen. Und insgesamt gibt es einige, die sagen, naja, sie könnte da auch eine glücklichere Figur machen. Was wir natürlich auch länger wissen, dass Dilek Kaleci jetzt mitunter auch im Umgang mit Menschen manchmal einen Ton anschlägt, der bei anderen nicht so gut ankommt und es deswegen auch zu Verstimmungen hier und da schon gekommen ist, auch im Umgang mit den Bezirken. Das heißt also, die Gesundheitssenatorin steht ohnehin beim Thema Corona natürlich unter Druck, aber auch nochmal besonders, weil viele von ihr erwarten, dass sie an der Stelle jetzt liefern muss. Und die nächsten Tage und Wochen werden da sicherlich jetzt auch zeigen, die Einführung der neuen Teststrategie, auch mit den Experten, die damit einbezogen werden sollen. Das wird sicherlich alles dann zeigen, ob sie sich da gut bewähren kann auf diesem Posten.
Das war Thorsten Gabriel über die neue Corona-Teststrategie des Senats. Danke dir, Thorsten. Schauen wir auf Themen der Woche jenseits von Corona. Schauen wir nach Brandenburg. Eigentlich hätte Andreas Kalbitz nach seinem Ausschluss aus der AfD alles auf einen Schlag verlieren können. Seinen Posten als Brandenburger AfD-Landesvorsitzender und auch seinen Posten als Fraktionschef im Potsdamer Landtag. Denn das alles kann man nicht sein, wenn man kein Mitglied in der Partei ist. Die Brandenburger AfD-Fraktion hätte also ohne weiteres ihren Chef absägen können. Doch sie hat sich anders entschieden, wie mein Kollege Oliver Schosch berichtet.
Sie hätten ihn loswerden können. Die Abstimmung im Fraktionssaal der Brandenburger AfD fand anonym statt. Doch am Ende gab es nur zwei Abweichler und einer enthielt sich der Stimme. 18 Fraktionsmitglieder stimmten für eine Regeländerung und Kalbitz' Wiederaufnahme in die AfD-Fraktion. Bislang durften Parteilose da kein Mitglied sein. Kalbitz trat nach dieser Entscheidung strahlend vor die Kameras.
Ich freue mich über den harmonischen Verlauf der Sitzung. Ich bin also wieder Mitglied der Fraktion. Die Frage des Vorsitzes habe ich ausgelassen bis zu dem Zeitpunkt, wo eine rechtliche Klärung erfolgt ist. Das warten wir jetzt in Ruhe ab. Die AfD-Fraktion Brandenburg steht stabil.
Der Chef der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, geht davon aus, dass sich Kalbitz wieder in die Partei einklagen kann. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz die Parteimitgliedschaft entzogen, weil eine Mehrheit davon überzeugt war, dass er in der verbotenen neonazistischen heimattreuen deutschen Jugend Mitglied war. In den sozialen Netzwerken gab es eine Menge Solidaritätsbekundungen für Kalbitz. Der Kreisverband Oberspreewald-Lausitz postete bei Facebook einen ziemlich dramatisch klingenden Videoclip.
Einer für alle, alle für einen.
Mit dem Rausschmiss von Andreas Kalbitz aus unserer Partei bin ich nicht glücklich.
Ich wüsste nicht, was wir unserem Landesvorsitzenden Herrn Andreas Kalbitz vorzuwerfen haben.
Für die Einigkeit der AfD, für Andreas Kalbitz, der Kreisverband Oberspreewald-Lausitz.
Die anderen Parteien im Potsdamer Landtag kritisieren diese demonstrative Geschlossenheit der Brandenburger AfD. So zum Beispiel linken Fraktionschef Sebastian Walter.
Die Brandenburger Fraktion folgt einem Neonazi. Das ist jetzt nur wirklich mehrfach bewiesen worden und deshalb zeigt es, diese AfD-Fraktion steht weit rechts außen vom demokratischen Konsens.
Ähnlich sieht das auch der Brandenburger CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Er ist in der AfD-Fraktion nicht der einzige Rechtsextremist. Im Gegenteil, das ist in der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg Mainstream.
SPD-Fraktionschef Erik Stohn fordert Konsequenzen.
Andreas Kalbitz soll sein Landtagsmandat zurückgeben. Er hat es errungen durch die bewusste Täuschung der Wählerinnen und Wähler mit wirklich falschen Informationen.
Erik Stohn fordert den Verfassungsschutz auf, eine Beobachtung der gesamten Brandenburger AfD zu prüfen.
Die Brandenburger AfD-Fraktion steht zu Andreas Kalbitz und das trotz seines Rauswurfs aus der AfD wegen seiner Mitgliedschaft bei einem inzwischen verbotenen rechtsextremen Verein. Oliver Schosch berichtete. Um Extremisten geht es auch im Berliner Verfassungsschutzbericht 2019. Extremisten von rechts, von links und Islamisten gibt es laut Bericht nach wie vor. Die Zahlen mit dem harten Kern schwanken immer ein bisschen, aber unter der Decke tut sich etwas. Die Strukturen der Extremisten verändern sich, schreibt der Berliner Verfassungsschutz in seinem Bericht. Christoph Reinhardt.
Martialisch leitet Innensenator Geisel seinen Bericht ein. Eine weltweite Blutspur habe der Rechtsterrorismus im Jahr 2019 hinter sich gelassen, so formuliert er. Christchurch und Halle, dann Hanau in diesem Jahr.
Diese Gewalt kam nicht aus dem Nichts. Seit Jahren sehen wir, dass sich der rechtsextremistische Hass vor allem im Internet immer weiter ausbreitet.
20 Seiten lang ist darum das Sonderkapitel zum Thema Hate Speech. Fazit: Systematische Stimmungsmache von rechts, aber auch durch Linke und Islamisten, sei inzwischen eine ernste Bedrohung für die Demokratie. Allein die üblichen Zahlen zum extremistischen Personenpotenzial in der Stadt bilden das nicht ab. Deutlich gewachsen ist zwar die Zahl der Linksextremisten, aber der gewaltbereite Anteil stagniert bei rund 1000 Personen. Ähnlich sieht es bei den Salafisten mit knapp 500 und Rechtsextremisten mit 700 Gewaltbereiten aus. Der Verfassungsschutz beobachtet trotzdem wichtige Veränderungen, sagt der Innensenator.
Mehr als die Hälfte des rechtsextremistischen Personenpotenzials ist aber mittlerweile keiner festen Gruppierung oder Partei mehr zuzurechnen. Das ist Ausdruck eines Strukturwandels in der rechtsextremistischen Szene.
Ähnlich bei den Salafisten. Die einschlägigen Moscheen spielen für den Verfassungsschutz eine kleinere Rolle als noch vor wenigen Jahren. Zwar zögen immer mehr Salafisten nach Berlin, sagt Geisel.
Dabei agiert die salafistische Szene allerdings deutlich zurückhaltender als in den Vorjahren. Der Trend zum Rückzug ins Private hat sich insoweit fortgesetzt. Und es sind vor allem kleine und häufig im Verborgenen agierende Gruppen, in denen salafistisches Gedankengut vermittelt wird.
Dass die Grenze zwischen Extremismus und staatskritischen Bürgern schwer zu ziehen ist, zeigt auch ein Streit innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Der Verfassungsschutzbericht erwähnt nämlich ausdrücklich das Bündnis der Kohlegegner Ende Gelände mit ca. 20 Personen in Berlin. Für Grüne und Linke eine Verunglimpfung von Klimaaktivisten, für den Innensenator ein Beispiel, wie sich legitimer Protest und staatsgefährdender Extremismus vermischten. Wo die Grenze zu ziehen ist, wollen die Abgeordneten mit ihrem Senator bald im Fachausschuss ausdiskutieren.
Christoph Reinhardt war das mit seinem Bericht über den Berliner Verfassungsschutzbericht. Soweit unser landespolitischer Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg für diese Woche. Ich bin Nina Amin. und danke für Ihr Interesse.
Inforadio Podcast.